Wir haben kein Forschungsproblem in Deutschland. Wir haben auch kein Erstfinanzierungsproblem in Deutschland. Das Problem, was alle von uns wissen, was wir haben, ist de facto, was passiert denn dann mit einem Unternehmen, was erfolgreich ist, in der ersten Phase, in die Wachstumsphase zu führen. Das Thema Kooperation und Ökosystem immer wichtiger wird. Warum? Weil die Themen, die Fragestellungen, die wir einfach haben, immer komplexer werden. Die kann eine Organisation allein nicht mehr lösen. Es braucht dafür verschiedene Lösungspartner.
Welche Rolle spielt ihr quasi aktuell in Deutschland, wenn es um dieses Thema Ökosystem geht? Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Wir sind heute wieder in München und bin quasi zu Gast in deiner Stadt hier, in München. Ich begrüße ganz herzlich einen Mann, der als Geschäftsführer und Chief Commercial Officer der Unternehmertum maßgeblich Deutschlands Innovationslandschaft prägt. Ich mache das jetzt mal so groß, weil ich glaube, er macht da wirklich schon sehr, sehr viel richtig. Du bist Gründer der Plattform Familienunternehmertum und Sohn einer Allgäuer Unternehmerfamilie. Ich begrüße ganz herzlich Christian Mohr.
Vielen Dank für die Einladung, Christian.
Du bist ja auch ein erfahrener Podcaster, wie ich erfahren habe. Von daher wird das hier heute quasi ein doppeltes Halbspiel für dich.
Sehr gut.
Freue ich mich sehr. Ich stelle dich trotzdem nochmal kurz vor für diejenigen, die dich nicht kennen. Also ich habe ja schon gesagt, Geschäftsführer bei der Unternehmertum seit 2021, glaube ich. Eigentlich das größte deutsche Gründerzentrum, wenn man das so sagen kann. Auch das erfolgreichste aktuell in allen Medien vertreten. Du bist Mitglied des Beirats der Truma Group und Mitautor einer ganz tollen Studie, die verlinken wir auch in den Shownotes nochmal, die Future Readiness SME and Midsize Companies. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Und du hast wirklich ja einen starken, zum einen Unternehmerfamilienhintergrund, zum anderen aber auch einen Innovationshintergrund in der Beratung. Und der hat dich am Ende des Tages dann, glaube ich, auch zu Unternehmertum geführt. Von daher vielen Dank, dass du da bist. Lass uns doch gleich mal einsteigen mit dem Thema Familienunternehmen, Ökosystem, Innovation. Also, ne? Wie passt das zusammen? Passt das gut zusammen? Wie kommt man quasi aus dem Allgäu, aus dem Familienunternehmen dazu hin, eigentlich die Start-up-Schmiede an der Unternehmertum zu leiten? Wie hast du das gemacht? Und gab es so einen Aha-Moment für dich, wo du sagtest, ja, die traditionellen Unternehmen, da muss jetzt endlich was passieren und das können wir nicht mehr dem Zufall überlassen?
Das ist natürlich eine ganz lange Frage und die Antwort wäre ganz lange. wie so oft im Leben war es der Zufall? Genau, das ist davon beschrieben. Ich war ja über 10 Jahre in der Beratung. Was du versteckt hast, ich durfte dann die Berufsausbildung absolvieren, tatsächlich. Also, 1997 bis 99, genau. Durfte lernen, was man so in einer normalen Ausbildung auch erlebt oder was man dann nachher anders machen möchte. Genau, und es war tatsächlich der Zufall eben, der dazu geführt hat, eben auch, ich verkürze die Geschichte. Und zwar, wir waren damals, oder mein damaliger Arbeitgeber war damals einer der Partner der Unternehmertum. Hat damals eben auch ein Gebäude eben mit initiiert, eben als Founding Partner, das Munich Urban Co-Lab, was eine Public-Private Partnership ist zwischen der Landeshauptstadt München und der Unternehmertum, also ein grandioses Setting, kennst du ja auch schon.
Absolut, und wir werden unseren Summit machen dürfen.
Was uns sehr freut. Genau, und ich war eben derjenige mit Kollegen, der es eben mit begleiten durfte und dann, wie es halt so oft im Leben ist, überlegt man sich, was man dann machen möchte nach so über 10 Jahren. Und dann wollte ich erst eine Auszeit machen, erst eigentlich studieren, war schon eingeschrieben in Berkeley für ein MBA. Und dann hat mir jemand gesagt, warum müsst ihr eigentlich studieren, fangen halt zu arbeiten an. Und offen gesprochen, ich hatte keine Ahnung, was ich da soll. Und habe dann da einfach angefangen, tatsächlich eben auch auf Anrat meiner Frau hin. So nach, mal probier's einfach aus, kann nichts passieren, das stimmt auch tatsächlich, genau. Das war dann der Start zum Unternehmertum. Und jetzt auf deine Frage, ja, wie jetzt Ökosysteme, Familienunternehmen und warum jetzt du? Also was mir seit meiner Kindheit prägt, ist Unternehmertum. Ich bin also aufgewachsen. Also mein Wohnzimmer war das Büro meiner Eltern, Großeltern eigentlich meistens eben auch im Unternehmen. Das heißt, ich war das bekannt und gewohnt, da das auch mal alles zu sehen und auch Kunden zu erleben. Und deswegen war es für mich auch unheimlich wichtig zu verstehen, wo kann ich Sachen mal bewegen und auch umsetzen. So. Und da ist Beratung ein geniales Umfeld und vieles zu lernen, also viel Werkzeug zu lernen. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, sagst du, okay, ich würde gerne was umsetzen. Das konnte ich selbst da auch schon eben auch, indem ich auch Sachen aufbauen durfte, eben in dem Format. Aber das war der Weg zum Unternehmertum. Und dann, was ich gemerkt habe, ist tatsächlich eben auch, als ich da mal tiefer eingestiegen bin, natürlich logischerweise in die Thematik, da ist super viel Talent, super viel Startup-Exzellenz da, super viel Technologie-Know-how da. Und ich habe dann auf der anderen Seite gesehen, wie halt, ich sag mal bewusst, wir im Mittelstand mal arbeiten. So. Und dann ganz salopp gefragt, hey, das kann ja wohl nicht der weise letzter Schluss sein, eben auch die eine Welt, die hier auf Forschung Exzellenz dreht und die andere, die im Prinzip das bisherige Geschäft sehr erfolgreich treibt, aber eigentlich aber die Zukunftsfähigkeit noch mehr braucht.
Und also ein richtiger Gap, ne?
Genau, und den Gap spüre ich euch heute noch so, um echt zu sein, tagtäglich. Und das hat mich motiviert zu sagen, wie kann man Brücken schlagen zwischen dieser etablierten Welt und eben der Startup-Welt eben auch, wie kann man die vor allem vereinen, also nicht gegeneinander ausspielen, was ja immer noch passiert, sondern eben miteinander vereinen. So, das war die Grundmotivation, das war dann mein Pitch, glaube ich, nach dem zweiten Jahr bei Unternehmertum und dann hieß es, klingt gut, viel Erfolg.
So, okay, Story Short. Also quasi schon einfach mal machen,
ja.
Weil ne, dann ist das quasi auch schon ein unternehmerischer Weg in die Unternehmertum gewesen.
Genau.
Jetzt gilt die Unternehmertum heute so als, ne, wenn man durch alle Gazetten guckt, das ist so der Leuchtturm in Deutschland, den wir haben, den sollte es doch bitte noch öfter geben. Mhm. Welche Rolle spielt ihr quasi aktuell in Deutschland, wenn es um dieses Thema Ökosystem geht?
Also jetzt mal auf die Zahlen, auf die Daten, Zahlen und Fakten bezogen, sind wir das erfolgreichste Zentrum in Deutschland eben auch, zum zweiten Mal dieses Jahr auch in Europa durch Financial Times gerankt. Paar Zahlen zum Hintergrund. Wir begleiten pro Jahr, jetzt mal für 24 Wochen, mehr als 17.000 Talente im Bereich Entrepreneurship, also klassisch wirklich ausbilden, dass sich Unternehmertum lohnt, welcher Form auch immer, ob als Gründerin, Gründer, ob als Intrapreneur, als Nachfolger, egal. Unternehmertum als Skillset und haben im letzten Jahr mehr als 1.100 Startups begleitet. Und diese Startups haben im letzten Jahr rund 2,2 Milliarden Venture Capital eingesammelt, also Risikokapital, eben deren Finanzierung eben auch. Und das entspricht einem Drittel des deutschen Venture Capital Marktes. Damit erklärt sich die Frage, warum wir das größte erfolgreichste Zentrum sind, weil wir einfach zahlenmäßig für ein Drittel stehen und das Ganze mittlerweile auch auf europäischer Ebene eben auch mit vorantreiben.
Warum brauchen denn Familienunternehmen, jetzt bin ich ja auch bei vielen unterwegs, warum brauchen die sowas, so eine Heimat, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Weil man könnte jetzt sagen, mach das doch selber.
Genau, also das ist ja auch die DNA eines jeden Mittelstandes, das kenne ich ja auch, macht man selber, probiert man selber und das glaube ich auch gut so. Das war auch, um den Verlaub ist ja auch einer der Erfolgsgaranten, warum eben wir einen starken Mittelstand haben, viele Familienunternehmen haben, viele haben, die auch die Nachfolge antreten, genau aus dem Grund, weil die einfach auch genau diese Schritte gehen und auch probieren. Wir haben jetzt aber, du hast ja eine Studie zitiert eben auch, war ja aus von mittlerweile, glaube ich, 2,5 Jahren vom World Economic Forum, die wir, also wo ich mitschreiben durfte, eben auch. Wenn man auf Zukunftsfähigkeit schaut und das mal ein bisschen tiefer legt, dann gibt es ja verschiedenste Definitionen. Und bei einer sind sich ja alle einig eben auch, das Thema Kooperation und Ökosystem immer wichtiger wird. Warum? Weil die Themen, die Fragestellungen, die wir einfach haben, immer komplexer werden. Die kann einer allein, eine Organisation allein nicht mehr lösen. Es braucht dafür verschiedene Lösungspartner, neumodisch Multi-Stakeholder, die die Themen angehen und das, was eigentlich große Unternehmen schon länger spielen, auch gelernt haben zu spielen, sei es über Supply Chain Innovation oder andere Themen als Stichwort, auch strategisch, kommt es auch mehr und mehr, glaube ich, in der breiten Masse an und jetzt ist natürlich, muss man sagen, natürlich das Thema Startups ein Hype-Thema auch, begrifflich ein Hype-Thema, aber auch natürlich in der Wahrnehmung. Und ich glaube, beide vereint ja mehrere Sachen. Das eine ist, beide Seiten sind sehr stark unternehmerisch motiviert. Beide wollen was umsetzen, was machen. Beide wollen erfolgreich sein. Also im Grunde genommen sehr viele Gemeinsamkeiten. Und trotzdem ist der Ansatz eben teilweise sehr unterschiedlich eben auch, was ja auch oftmals zu negativen Konnotationen führt. Die verbrennen Geld, die sind junge Spinner, wie auch immer. Also ganz schlechte Seitentöne auch immer. Und wenn sie aber beide Seiten besser kennenlernen und auch besser verstehen, dann merkt man auch immer relativ schnell, wie das Eis bricht und da redet dann auf einmal die Ingenieurin mit dem Ingenieur, der Techniker mit der Technikerin, der Mediziner mit der Medizinerin und so weiter. Also Menschen auf Augenhöhe über das Thema und das vereint und verbindet und wir glauben dann, ich glaube dann, dass wir so viel Potenzial haben im Bereich Forschung und Lehre, nur wir müssen das Potenzial aus der Forschung und Lehre in Ideen übersetzen und diese Ideen in Geschäftsmodelle. Und dafür brauche ich nicht nur junge Unternehmen, ich brauche dafür auch die bestehende Industrie. Und da ist natürlich der deutsche familiengeführte Mittelstand der beste Anwender, Anwenderin eben für diese Lösungen, die wir haben könnten. Und darum beneiden uns ja auch viele aus dem europäischen als auch im Ausland.
Also sozusagen den Backbone dadurch auch ja nochmal stärken, ne?
Genau, ich bin weit davon entfernt und das steht mir gar nicht zu, da zu belehren oder das besser zu wissen. Ich glaube, man vertut eine Chance, wenn man es nicht nutzt.
Absolut. Und das tun wir in Deutschland. Also ich habe mal in Heidelberg studiert.
Ja.
Das ist dann teilweise sehr weit weg. Ne? Das nennt man dann Grundlagenforschung. Das ist auch total wichtig.
Genau.
Aber ich glaube, im deutschen System haben wir häufig einfach wahnsinnig viel Grundlagenforschung und wenig Anwendung. Das landet dann bei uns häufig so in so einer FH.
Ja.
Na, und das ist, ich sag mal, in anderen Systemen ist es zahlenmäßig umgekehrt.
Ne? Genau.
Sind mehr in der FH.
Genau.
In Anführungszeichen, um in die Anwendung zu kommen. Mhm. Das heißt, ihr schafft quasi Raum für Netzwerk. Was gibt's da für Angebote konkret? Also ihr macht viel, aber vielleicht mal so ein paar Beispiele für jemanden, der noch nie bei euch war, der jetzt vielleicht auch im hohen Norden sitzt und sagt, so Unternehmertum München ist so weit weg.
Also wofür wir bekannt sind, hast du ja vorhin beschrieben, eben auch in der Presse, ist natürlich für, ich sag mal, Begriff Startup-Fabrik. Mhm. So. Was auch die DNA ist, die uns vorantreibt und die auch für uns der Kern ist dessen, was wir tun. So. Wofür wir nicht so bekannt sind, dass sich bei uns Hunderte von Unternehmen tummeln. Und zwar Mittelständler, als auch Großunternehmen. Warum? Weil Unternehmen, ich fange mal den Großunternehmen an, also gerade eben mal Beispiele wie SAP zum Beispiel, die uns, glaube ich, sehr intelligent nutzen, sehr strukturiert nutzen, um Dinge zu explorieren, bestimmte Themenfelder, also beispielsweise Energie, um daraus abzuleiten, welches Potenzial dieses Thema für ihr Geschäftsmodell hat, so strategisch gesehen. So. Mhm. Deswegen halt auch die Entscheidung, dann eben von SAP einen Standort in München zu errichten, eben auch in Garching. So. Warum? Weil eben auf dem Campus, nah an den Talenten dran, nah an den Themen dran etc. Und was wir tun ist de facto, wir helfen dem Unternehmen, dieses Thema besser zu erschließen aus der Forschung und Lehre, aus einer Startup-Perspektive, einer Talentperspektive und dann abzuleiten, was könnte daraus eben Geschäftspotenzial sein und dann eben, und das ist das, was uns auch immer umtreibt, in die Umsetzung gehen. Das heißt, auch zu gucken, wie kann man jetzt dieses Problem, zum Beispiel sicheres grünes Laden, mit den richtigen Partnern eben lösen. Und daran scheitern ja viele Unternehmen, weil eben durch kartellrechtliche Vorgaben, Datenschutzrecht etc. eben man manchmal gar nicht so zusammenspielen kann und wir als neutrale Plattformen genau diesen Rahmen und die Möglichkeit bieten, eben sowas zu ermöglichen. So, und das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind die sehr viele Mittelständler. Warum? Das eine ist, wir begleiten langfristige Nachfolge. Das heißt, wir haben halt zwei Stoßrichtungen. Das eine ist tatsächlich Nachfolge mit Technologie-Know-how, Digitalisierungs-Know-how aufzuschlauen.
Okay.
Über Programme wie Next Gen for Bavaria eben auch in Bayern. Über ein Jahr, um eben Kompetenzen aufzubauen, Netzwerk aufzubauen und damit eben Transformationsfähigkeit mitzunehmen.
Okay.
Als auch eben neueres Thema zu gucken, was ist denn mit Unternehmen, die eben keine Nachfolge haben, wie können wir die auch begleiten oder eben unternehmerisch denkende Menschen mit eben Übergabeobjekten verbinden, das ist Next Gen Teil. Und dann eben die klassischen Unternehmen eben, der Mittelständler, um es mal so zu sagen, der dann eben sagt, was heißt denn zukunftsfähig, was ist denn im Bereich der Mobilität, Energie,
irgendwas mit KI,
Quantum, KI, Software, alles möglich. Und was wir tun ist, wir helfen denen dann im Prinzip unser Ökosystem bestmöglich zu nutzen auf ihrer Transformationsreise. So.
Okay.
Und bis in die Umsetzung rein, das heißt sehr konkret eben von, jetzt mal KI angesprochen, von einer KI-Strategie, um halt den Begriff Strategie zu bringen, KI-Strategie, KI-Use-Case-Portfolios bis hin zu ersten Prototypen, wo wir auch vor längerer Zeit ein Joint Venture auch mit der Dieter Schwarzgründung gegründet haben in Heilbronn, eben auch mit Applied AI und haben da, glaube ich, eine sehr gute Bandbreite, um eben sehr konkret eben Applied AI in den Mittelstand zu kriegen. Das ist mal nur ein anderes Beispiel dafür.
Also jetzt bin ich Mittelständler, jetzt sage ich so, okay, ich habe so ein Nachfolgethema, das ist der eine Schmerz vielleicht, da sollte jemand mal was machen bei euch und KI, wir müssen was tun, da sind wir vielleicht unsere Legacy-IT. Wen rufe ich dann bei euch an und wie kriege ich dann konkrete Hilfe?
Ja, jetzt mal im Podcast mich wahrscheinlich in dem Fall am einfachsten.
Ja, sehr gut.
Wir haben dieses Team bei uns, die sich darum kümmern eben auch, die das Thema KI im Mittelstand treiben, eben über wieder Programme, sowohl teilweise staatlich auch begleitet, als auch eben privatwirtschaftlich, bis hin zu Projektarbeit eben auch und
Also wirklich konkrete Hilfe für die eigenen Unternehmen, ganz pragmatisch und nicht verkopft.
Nein.
Um es mal so zu sagen.
Genau.
Jetzt ist das Thema KI ja wirklich in aller Munde.
Ja.
Es ist eins von vielen, du hast es genannt, aber lass uns mal kurz darauf eingehen, vielleicht mal so eine Einschätzung von dir auch mal zu bekommen, weil du siehst auch viel Mittelstand, du kommst aus dem Mittelstand. Status quo, wo stehen wir da heute? Weil, ne, wenn man dann so drauf schaut, dann meckern wir alle immer über die Digitalisierung und die Fähigkeit in unseres Mittelstandes. Aber ich glaube, ihr habt auch so ein paar Leuchttürme, die da teilweise bei euch auch scheinen. Ne?
Ist wie immer in jeder Lebenslage, man hat Licht und Schatten. Auch bei dem Thema im Mittelstand. Es gibt natürlich Unternehmen, die da, glaube ich, Vorreiter sind, auch in der Anwendung. Wenn man an bestimmte Lesehersteller im württembergischen Raum mal denkt, zum Beispiel. Was aber schon wahrnehmbar ist, und das ich referenziere es auf dem Mittagessen von gestern, wo ein Partner von uns und wir 15 Unternehmer zum Mittagessen eingeladen haben zum Thema KI. So. Also einen vertrauten Austausch. Und das war dann schon eher shocking. Also auch ganz ehrliche Antwort, warum? Weil das, was möglich ist jetzt schon, und jetzt mit Verlaub bin ich nicht der KI-Experte, nicht der der Power-User oder der Top-10-KI-Frontrunner. Aber zumindest jetzt mal in meiner Rolle auch als Geschäftsführer muss und will ich mich ja auch damit beschäftigen, was ist denn möglich eben auch. Und zwar in der Anwendung. Das interessiert mich, also Use Case getrieben. Das ist so meine Motivation, nicht eben, wie man Large Language Model baut. So. Und da bin ich schon erschrocken, wie wenig da auch probiert wird.
Okay.
Und ich rede jetzt nicht mehr von ChatGPT auf dem Handy haben, mal da ein paar Prompts eingeben. Ich rede davon wirklich, dass ich glaube, viele immer noch nicht verstanden haben, dass das Thema KI eigentlich oder Technologie durch KI eigentlich demokratisiert wird. Das heißt, viele KI-Experten, die ich kenne, sind keine Techniker, keine Techies, keine ITler.
Ja.
Super gute Anwender, wissen wirklich, was der aktuelle Stand ist, aber haben also mit Verlaub kein Informatikstudium, nichts dergleichen. Mhm. Und das ist noch, also für mich noch gar nicht angekommen in der Wirtschaft, Industrie. Und das gepaart auch mit der Scheu, drüber zu reden, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was es ist und ich traue mich, das einmal auszudrücken, führt dazu, dass sich viele hemmen, das Potenzial gar nicht angehen und damit auch gar nicht die Chance nutzen. Und viele der Probleme, die wir heute haben, auch aufgrund von Fachkräftemangel, wären schon mit KI lösbar, wenn man nicht vor Kopf denkt im Sinne von großes KI-Projekt in Millionenbudgets, sondern einfach sagt, lass mich einen, zwei Use Cases rauspicken, konkret sagen, wie verfasse ich eine E-Mail, wenn ich eine Bestellung aufgebe für ein bestimmtes Produkt beim bestimmten Lieferanten dritt und lass diesen Prozess einfach mal entsprechend eben automatisieren. Das ist mal der erste Schritt, noch nicht mal KI.
Genau.
Und oder damit KI auch bis hin zu einem Agenten bauen, was ja auch schon sehr spielerisch möglich ist. Für mich ist der Vergleich eigentlich im Prinzip zu der Zeit, also ich meine, bin ja mit dem Thema digital aufgewachsen eben auch. Klar, das Handy war ein Durchschlagsmoment 2007. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, wie man Webseiten gebaut hat. So.
Yeah.
Also früher musste man coden mit HTML, dann kam man in die Welt, dieses Wow-Erlebnis, Baukastensysteme.
Squarespace, dann schon.
Verschiedenste Anbieter, die alle da sind, genau so. Das Gleiche erleben wir jetzt mit KI. Und wir müssen alle verstehen, wie wir Baukästen verstehen und welche Baukästen es gibt. Und da gibt es auch akzeptieren, dass es jeden Tag neue Baukästen gibt. Das ist total okay. Aber verstehen, ich kann halt eine Website mit einem Prompt über ChatGPT Storyline innerhalb von 3 Minuten erstellen. Und die ist noch nicht perfekt und die ist noch nicht datenschutzkonform und was auch immer und im CI, aber ich bekomme innerhalb von Minuten erste Prototypen, für die ich vorher wahrscheinlich Tage gebraucht habe, ich auch selber.
Ja.
Und das Potenzial zu erleben, auch was Recherche etc. angeht, ist, glaube ich, immens, aber Use Case getrieben und eben nicht über irgendwelche großen Modelle.
Ja, absolut. Aber ist das für dich ein Generationsthema an der Stelle?
Nee? Also es ist immer so, Stigma ja, alt interessiert sich die Technologie und jung ist dann die technikaffine Person. Glaube ich nicht. Das ist so typisch immer so, diese Schubladendenke. Mhm. Ich habe ältere Menschen erlebe ich, die sind total tech-affin, die spielen da rum und ich frage mich so, oh wow, woher kommt diese Begeisterung eben auch und auch dieses Wissen? Und ich habe junge Menschen, die mir sagen, das ist alles Quatsch und das interessiert mich nicht. Also gibt beides und ich würde das nie aufs Alter, Geschlecht oder was auch immer abstellen. Das ist eher das Interesse der Person, glaube ich auch.
Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu euch als Unternehmertum und jetzt reden wir über Innovation und ich sage mal, die große Innovation sollte man immer anstoßen, wenn es einem richtig gut geht. Haben wir ja irgendwie mal gelernt, also ich zumindest mal an der Stelle. Was sind denn die nächsten Schritte bei euch? Wo geht es denn da in Zukunft hin? Wie wollt ihr denn da innovieren? Hast du irgendwas, was du vielleicht schon teilen kannst?
Ja, also ich meine, ist kein Geheimnis. Wir sind seit Jahren in Deutschland führend. Das ist auch der Grund, warum wir mit der Bundesregierung diese Startup-Strategie jetzt auch ausrollen. Das macht dann wesentlich mein Kollege Helmut Schönberger eben auch, der auch der Mitgründer ist von Unternehmertum, eben auch zu schauen, wie kann man das Modell Unternehmertum replizieren für die Bundesrepublik, was aus einer Standortsicht, glaube ich, super relevant ist, weil wir es hinbekommen müssen, dass wir einfach diesen Funnel replizieren, einfach auf breitere Schultern bringen eben auch. Und dieser Wettbewerb läuft gerade, das Auslaufverfahren läuft gerade und dann werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen die nächsten 5 bis 10 Hubs announced bekommen, die dann den nächsten Schritt gehen eben auch. Jetzt keinen Namen spoilern aber oder Region spoilern, aber die werden jetzt dann folgen. Auf der zweiten Ebene, der europäischen Ebene, ist es so, dass auch wir, auch ein Kollege eben speziell, die Startup-Agenda mittreiben. Warum? Weil was wir halt erleben, ist natürlich, dass wir haben kein Forschungsproblem in Deutschland, wir haben auch kein Erstfinanzierungsproblem in Deutschland, auch nicht in Europa. Wir haben in Europa über 1.100 Venture Capital Funds, glaube ich, wenn ich es so im Kopf habe. Also nicht kein so Problem schlecht. So.
Ja.
Das Problem, was alle von uns wissen, was wir haben, ist de facto, was passiert denn dann mit einem Unternehmen, was erfolgreich ist, in der ersten Phase in die Wachstumsphase zu führen, eben auch in die Scale-Up-Phase. So. Und da spielen dann Deutschland und Europa eigentlich beim Thema KI gar keine Rolle, also erscheint nicht auf der Agenda. Und das Kapital kommt dann eben auch bei dem Thema und auch bei vielen anderen Themen aus dem Ausland und im Speziellen eben aus den USA, aber auch mittlerweile aus dem Nahen Osten oder aus China. So. Und da müssen wir auf europäischer Ebene einen weiteren Schritt gehen, auch Richtung Souveränität. Das ist ein Thema, was wir treiben, ist ganz banal dann auch unsere Erfahrung mitgeben, die dann auch hoffentlich in eine Scale-Up-Strategie mündet, die dann Ende Mai veröffentlicht wird zum Beispiel. Okay. Aber auch auf Bundeslandesebene natürlich auch mit den Ministerien, den Regierungen im Austausch zu sagen, was können wir dazu beitragen, dass das Thema noch sichtbarer wird, dass diese Erfolgreiche noch erfolgreicher werden und dass wir eben nicht dem Mythos verfallen, wir sind jetzt super erfolgreich, alles ist wunderbar und das wird schon so laufen, sondern auch, auch immer, wie heute Morgen um 8 Uhr, den Mann Finger halt im Call und sagt, Freunde, wir sind jetzt Nummer 1 und zum zweiten Mal, aber es ist wie bei jedem so und auch im Sport so, wenn du Nummer 1 bist, ist der Weg zu Nummer 2 ganz schnell, zu Nummer 3 auch ganz schnell und oben bleiben wir noch härter. Und ich glaube, das ist so für uns das Thema. Und das Dritte dann inhaltlich gesehen, mein klar, Energie ist ein Riesenthema für uns, weil der ganze Energiemarkt, haben wir gestern wieder in Madrid erlebt, ist einfach sehr anfällig. Also eben diese Resilienz auch, der Infrastruktur ist, glaube ich, super wichtig auch. Und Energie ist ein Zukunftsthema.
Brauchen wir für alles, auch für KI? Auch für
KI
alles,
hatten wir schon, genau. Ich glaube, KI diskutieren wir gar nicht mehr. KI ist irgendwann einfach Grundlage. Das Thema Sicherheit wird mehr zunehmen auch. Das ist nicht unser Hauptthema, weil wir da einfach einen anderen Fokus haben. Aber es wird einfach, und da bin ich mal überzeugt davon, Innovation führt zur Sicherheit. Und das sind wir bei uns, also Innovation vorantreiben. Und alles, was rund um Anwendung, Automatisierung sich kümmert und dreht, ob es dann im Mobilitätsbereich ist, im Baubereich ist, im Kreislaufwirtschaftsbereich ist, für Nachhaltigkeit etc., ist das, was uns umtreibt. Aber alles immer darauf zurückzuführen, was führt zu einem zukunftsfähigen Mittelstand und damit eben auch zu einem Wohlstandsniveau in Deutschland und auch für Europa.
Das wir halten können. Sehr schön, Christian. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke an der Stelle. Zum Schluss haben wir immer so das Thema, dass wir sagen, wir wollen nochmal einen ganz konkreten Rat für die Unternehmer da draußen. Jetzt haben dir welche zugehört, die waren vielleicht noch nie an der Unternehmertum.
Ja.
Die sagen so, Ökosystem, also die sind vielleicht noch ein bisschen mehr Hidden Champion, also die kennt man vielleicht auch noch nicht. Die teilen auch ihr Wissen noch nicht so sehr.
Ja.
Was sagst du, ist der erste Schritt, hin jetzt zu einem echten Ökosystem sich zu öffnen und auch in der Kooperation jetzt Innovation voranzutreiben? Was wollen die konkret tun?
Erstmal der erste Schritt ist der Wille, sich damit zu beschäftigen. Der zweite ist entweder eine E-Mail zu schreiben oder einen Hörer in die Hand zu nehmen, mich anzurufen.
Perfekt. Punkt. Wunderbar. Wir packen dich in die Show-Notes rein. Christian, herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
Vielen Dank fürs Gespräch.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.